Auch ich sage Ihnen einen recht schönen guten Morgen und ein herzliches Grüß Gott, sehr geschätzte Damen und Herren, liebe Dr. Großeben. Also ich bin tatsächlich jetzt, wie ich zurückgeflogen bin, habe ich in der Zeitung gelesen, ich fahre in die unfreundlichste Stadt der Welt. Und jetzt habe ich mir gedacht, wo soll ich sonst hinfahren? Und jetzt sehe ich, wie charmant ich hier begrüßt werde. Also diese Untersuchung kann nicht stimmen. Glauben Sie nicht Untersuchungen, die Sie nicht selbst gefälscht haben. Zuallererst ein herzliches Dankeschön für die Einladung zu diesem Thema. Macht Glaube glücklich. Ich sage Ihnen aber, so kann man eigentlich ein Thema nicht nennen. Das ist ein sogenanntes Dilemma-Thema. Denn kommt heraus, ja, Glaube macht glücklich, sind einige unter Ihnen, die sagen, ja, Ordnung hat ja gar keine. Ich bin unglücklich und ein gläubiger Katholik. Kommt aber heraus, Glaube macht unglücklich, ja, dann frage ich überhaupt, wozu wir uns dann überhaupt treffen. Wir treffen uns ja nicht, um unglücklich zu bleiben. Sie sehen, was immer herauskommt, Sie werden unzufrieden sein. Das erleichtert mir die Diskussion. Was immer Sie sagen, ich habe es schon vorher gewusst. Das heißt, ich darf Ihnen aber sagen, wenn aber herauskommt, und da hat die Frau natürlich recht, es ist meine subjektive Erfahrung, mich macht Glaube schon meistens glücklich. Auch wenn ich natürlich nicht immer so ausschaue. Aber wenn ich zu Ihnen komme, versuche ich schon glücklich auszuschauen. Das heißt, wenn jetzt mich das glücklich macht, kann ich nur von mir aus sozusagen sprechen. Das heißt, in der Ich-Botschaft. Und trotzdem meine ich, Sie haben mich ja gefragt, macht Glaube glücklich? Jetzt muss ich Ihnen sagen, Glück, das ist so ein Begriff. Wenn mich niemand fragt, weiß ich, was Glück ist. Wenn mich aber wer fragt, weiß ich es nicht genau, was es ist. Glück ist so mehrdeutig. Für jeden ist Glück etwas anderes. Und deshalb ist eigentlich alles, was ich sage, richtig, aber zu wenig. Das heißt, wenn ich heute über die Glückskomponente des Glaubens spreche, sage ich mehr nicht, als ich allgemein hin einfach sage. Ich habe mir gedacht, so Glück, wenn ich Menschen frage zum Geburtstag, was sie sich wünschen, es sagt eigentlich niemand, ich wünsche mir glücklich sein oder glücklich bleiben. Alle sagen nur Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Deshalb habe ich mir gedacht, von der Mehrdeutigkeit des Glücksbegriffes ist die Gesundheit zumindest etwas, schon etwas sehr Entscheidendes. Mein Problem als Theologe ist nur, dass in der Bibel über die Gesundheit gar nichts steht. Jesus hat nicht zuallererst gesagt, lebt gesund, sondern er hat eher gemeint, werdet mit meiner Botschaft, mit meinem Angebot der Liebe Gottes, werdet glücklich. Er hat es halt in seiner Sprache gesagt. Und die Aufgabe der Theologen im 21. Jahrhundert ist es jetzt, das zusammenzubringen. Wenn glücklich sein für uns bedeutet auch vor allem Gesundheit, muss ich fragen, welche Gesundheit? Und da habe ich mir die Definition der WHO aus dem Jahre 1948 durchgelesen. Und das passt also schon. Da steht nämlich, es ist das nicht nur ein Fehlen von Krankheiten und Gebrechen, sondern ein Zustand vollkommen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefinden. Also eine Erweiterung der körperlichen Gesundheit. Also die seelische Gesundheit. Und das sagt man doch, das klingt schon halb theologisch. Denn eine ganz entscheidende Komponente für ein geglücktes, auch glückliches Leben, kann natürlich auch ein religiöses Leben sein. Denn was hilft es schon, was hat man schon davon, wenn man körperlich zwar gesund ist, aber an der Seele Schaden leidet? Natürlich kann man auch ohne Religion leben, aber ich denke mir, es zahlt sich nicht wirklich aus. Das Schönste ist wirklich beides zusammen, körperliche Gesundheit und seelische Gesundheit. Längst nicht immer trifft beides zusammen, aber Religion versucht, ist der Versuch der Menschheitsgeschichte natürlich uns zu einer seelischen Gesundheit zu verhelfen. Und deshalb ist das dann doch wieder ein sehr religiöses Thema, auch wenn davon in der Heiligen Schrift nicht expressis verbis etwas steht. Und jetzt möchte ich Ihnen eine Information geben, die für die meisten von Ihnen wahrscheinlich unbekannt ist. Ich kenne sie ja, einige darf ich sehr gut kennen, einige liebe ich sogar hier in dem Raum. Aber eine Information, die ich Ihnen sagen muss, die Sie wahrscheinlich nicht wissen, weil sie überhaupt nicht in unserem Kulturkreis präsent ist und überhaupt auch für manche heute noch nicht für möglich gehalten wird. Ich bin immer froh, dass Sie sitzen, weil diese Information ist natürlich einige, wenn Sie so einen sehr kritischen Geist haben und so weiter, fast unerträglich. Es gibt nämlich einen immer öfter statistisch feststellbaren Zusammenhang zwischen Religion und Glück. Es tauchen in jüngster Zeit immer mehr wissenschaftliche Untersuchungen, aber jetzt vor allem in Amerika auf, manchmal auch in Europa, die das eindrucksvoll belegen. Manche der Ergebnisse sind aber so unglaublich für österreichische Wissenschaftler, also zum Teil unglaublich, unglaublich, dass also einige von vornherein sagen, das kann es so nicht geben und einfach die Wissenschaftlichkeit dieser Untersuchungen einfach in Frage stellen. Diese Untersuchungen kommen immer zu ganz verblüffenden Ergebnissen. Vielleicht ist es aber auch sinnvoll, dass Sie auch zum Glücksthema, es können ja viele über Glück reden. Wir haben in Salzburg zum Beispiel in der Grundschule einen Schulversuch über Glück. Haben Sie das, ich meine, da war ich drinnen, ich habe 2 Stunden mir angeschaut, gell? Ich bin, weil ich glücklich hineingekommen bin, bin ich auch glücklich herausgekommen. Aber wenn ich unglücklich hineingekommen wäre, wäre ich auch nicht glücklich geworden. Das war halt schon. Das heißt, es ist bei uns noch nicht so angekommen, wie wir das eben meinen, aber es kann auch theologische Inhalte geben, um zu einem glücklicheren Leben zu kommen. Ich beziehe mich bei diesen Untersuchungen, die es ja zahlreich gibt, die meistens im Englischen sind, aber es gibt einzelne auch schon deutsch untersucht, und da ist unter anderem von dieser amerikanischen Journalistin, das sagt ja schon alles, gell? Aber die schreibt wenigstens so, dass man es versteht. Die Therma Amberger schreibt, wer glaubt, lebt länger. Jetzt allein schon der Titel. Weil jeder sagt, na, ich habe aber wegen der sehr früh gestorben. Das sind natürlich nur statistische Zahlen, Mehrheitszahlen. Das gilt nicht für jeden Einzelnen. Übrigens, vor einiger Zeit ist von unserem Kärntner Psychotherapeuten Arnold Petnitzer ein ähnliches Büchlein erschienen, Steh auf und geh, die therapeutische Kraft biblischer Texte übrigens, also wo er auch sagt, dass das Glaube auch schon zu einem Glücksgefühl natürlich beitragen kann. Und jetzt sage ich Ihnen ein paar dieser Ergebnisse. Und ich bitte trotzdem, auch wenn Sie die so unglaublich finden, bleiben Sie bis zum Schluss da. Ich relativiere das ja eh. Ich referiere nur, was man in Amerika untersucht hat. Und da werden Sie sehen, Sie eignen sich nicht für Amerika. Deshalb bleiben Sie, auch wenn die Stadt behauptet, sie ist sehr unfreundlich. Das erste ist, wer glaubt, hat weniger Risikofaktoren zu erkranken. Religiöse Menschen leiden weniger unter hohem Blutdruck, sie heilen schneller nach Operationen, ihr Immunsystem ist stabiler und sie leiden seltener unter sexuellen Störungen. Also beim letzten Punkt habe ich mich gewundert. Das zweite, wer glaubt, ist optimistischer. Religiöse Menschen klagen weniger über Depressionen und finden in ihrer Religion ein ganzes Arsenal an Bewältigungsstrategien für schwerste Stunden. Wie zum Beispiel das Fertigwerden mit dem Tod eines geliebten Menschen. Das dritte, wer glaubt, ist messbar entspannter. Die meditative Wirkung von Gebeten hilft, Stress abzubauen bzw. auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Das ist alles so in Richtung, es könnte doch das mit Glück zu tun haben. Viertes, wer glaubt, hat mehr Freunde. Religiöse Gemeinschaften bieten ein verlässliches soziales Netzwerk. Es schützt vor Einsamkeit, die erwiesenermaßen die Seele krank machen können. Es gibt viele Publikationen, die uns sagen, gerade in einer Stadt wie Wien, dass die Einsamkeit ein sehr großes seelisches Problem natürlich ist. Und hier bieten religiöse Gemeinschaften Menschen eine Ersatzfamilie und stellen eine seelische Hilfe durch Unterstützung in Krisenfällen dar. Wer glaubt, lebt auch gesünder. In allen Religionen, nicht nur im Christentum, stecken natürlich ethisch-moralische Gebote und ein ganzer Katalog von Verhaltensregelungen für ein gesundes Leben. Nur ein Beispiel, das Sie aus unserer 2000-jährigen Kirchengeschichte kennen, die heilige Hildegard von Bingen. Na, das war eine Frau. Im 12. Jahrhundert, die dunkelste Zeit des Mittelalters, dunkel ist es nie mehr geworden, hatten wir eine der strahlendsten Persönlichkeiten, die heilige Hildegard von Bingen. Und was hat sie gepredigt? Sie hat eigentlich ja der Durchschnittsbevölkerung verholfen zu einem gesünderen und damit glücklicheren und damit auch längeren Leben. Durch eine ganz bestimmte Lebensweise und die Kloster, also ihre Mitschwestern sind ja sowas von alt geworden, dass man in der damaligen Zeit gemeint hat, die einen haben gesagt, das ist ein Beweis Gottes, weil er sie so lange leben lässt, die anderen haben gesagt, das ist ein Beweis des Satans, weil die müssen irgendwas haben, dass sie so lange leben. Und ich muss Ihnen sagen, es gibt auch heute so ein Mundgerücht, ja, Klosterschwestern leben eigentlich länger. Gell? Sie sind auf, weißt du, also wenn du so manche Sorgen des Alltags nicht wirklich hast. Sie braucht am ersten Morgen nicht aufs Konto schauen, ob ein Geld da ist. Wir müssen das. Wenn du das nicht mehr musst, ja, hilft es dir auch ein bisschen, dass du ein entspannteres Leben sozusagen hast. Und sie hat eben hier ganz bestimmte klösterliche Regeln. Zum Beispiel das berühmte Ora et Labora. Weil es ein Bildungsvortrag ist, sage ich immer, das Zitat wird sehr verkürzt. Sie wissen schon, dass es ursprünglich heißt, ora et labora et lege und lies. Aber wenn man gesagt hat, das braucht man nicht, hat man das so volkstümlich verkürzt, ora et labora. Arbeite und Ruhe in dieser Hinsicht. Heute ist das natürlich allgemein gut und ist selbstverständlich. Und über die Ernährung, sie hat ja tatsächlich die Natur als die Apotheke Gottes sozusagen gesehen. Es ging ihr, eines muss ich Ihnen auch sagen, es ging ihr, und das wird Sie überraschen, nicht um die Gesundheit des Menschen. Bei allen ihren Rezepten ging es nicht darum, den Menschen gesund zu erhalten, sondern es ging ihm darum, durch die Rezepte oder durch die Natur Gott zu verherrlichen. Und wenn mit der Verwendung dieser Kräuter und dieser Naturprodukte auch dann ein gesundes Leben herauskommt, dann war das für sie ein Nebenprodukt. Aber das Hauptprodukt der heiligen Hildegard von Bingen war nicht die gesunde Ernährung, sondern die Verherrlichung Gottes. Das ist übrigens auch ein Unterschied, ob Sie sich einen Vortrag über die Hildegard von Bingen in der Apothekerkammer anschauen oder in der Pfarr. Das heißt, in der Apothekerkammer kommt die religiöse Komponente überhaupt nicht vor. Das wird sowas von verkürzt, fällt in die Leute auch. Das heißt, ich muss Ihnen schon sagen, das Primäre Ihres Anliegens war, dass man die Schöpfung anerkennt als von Gott gut geschaffene Schöpfung. Und wenn man sich ihr eingliedert, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines guten, gesunden Lebens sehr groß. Das Schmerzhafteste war ja, dass sie selber nicht gesund war. Wenn Sie sich ein bisschen besser auskennen, wissen Sie, sie war sowas von krank ihr ganzes Leben lang. Und ist trotzdem über 80 Jahre alt geworden. Das heißt, daran sehen Sie schon, es ging ihr nicht primär um die Gesundheit, sondern es ging ihr um die Verherrlichung Gottes. Und als Nebenprodukt, wenn es gesund ist, passt es hier eben einfach auf. Und das Sechste, wer glaubt, kann auch durch die Kenntnis von ethisch-moralischen Geboten, die es auch in allen Religionen gibt, heil werden. Es ist ja also doch so, dass man, ob religiös oder nicht, bei manchen Taten hat man irgendwie ein schlechtes Gewissen. Jetzt frage ich mich, warum haben sie das, wenn ihnen die 10 Gebote eh nichts bedeuten? In der Kronenzeitung, daher können sie es nicht haben. Das heißt, es gibt so etwas wie eine Instanz in ihnen, die hat gesagt, das war doch nicht ganz richtig. Und wer sie von dieser Instanz befreien kann, sie können zum Psychiater gehen, zum Psychologen. Sie können aber natürlich auch zu unserem Priester gehen. Übrigens, diese Zusammenhänge zwischen Religiosität und Glück sind in der Zwischenzeit schon so zahlreich, dass es auch immer wieder österreichische Schulmediziner gibt, die über das sogenannte neue Medikament, sage ich einmal, Religiosität schreiben. Selbst in der österreichischen Ärztezeitung, die ja kein besonderes Verhältnis zur Religion hat, sondern die der Wissenschaftlichkeit verpflichtet ist, erscheinen immer wieder Artikel über Untersuchungen, inwiefern Religiosität für Glück und Gesundheit förderlich ist. Hinweisen möchte ich nur auf einen Artikel, der heißt Glaube und Gesundheit, in der österreichischen Ärztezeitung von Professor Kaspar, Vorstand der Universitätsklinik für Psychiatrie in Wien, auf die Frage, ob gläubige Menschen glücklicher und gesünder gesagt haben soll, ich zitiere, ob der Glaube den Menschen insgesamt gesünder hält, kann ich nicht beurteilen. Aus meiner psychotherapeutischen Praxis kann ich nur berichten, dass gläubig sein mit Sicherheit die Seele stabilisiert. Ich merke immer wieder, wenn im Leben wirkliche Probleme auftauchen, suchen die Menschen nicht nur Halt in der Familie und bei Freunden. Religiöse Menschen suchen zusätzlich Rat und Trost bei Gott. Und sie bekommen das auch. Also immerhin in der österreichischen Ärztezeitung. Gesagt werden, und das habe ich Ihnen ja am Anfang deutlich gesagt, die meisten Untersuchungen sind aus dem amerikanischen Raum. Und zwar deshalb, weil die Religiosität zur DNA der Amerikaner gehört. Sie sind ja auch so besiedelt worden. Sie sind ja alle aus religiösen Gründen ausgewandert. Und dort hat Religiosität auch bis heute eine viel größere Bedeutung und ist Bestandteil der Öffentlichkeitskultur. Wenn Sie manchmal so sehen, diese Präsidentenangelobung, ja, dann wissen Sie nicht genau, bin ich jetzt im Parlament oder in der Kathedrale. So eine Bedeutung haben dort auch religiöse Texte, sowohl bei dem früheren Präsidenten auch, als jetzt bei Joe Biden, der ja ein Katholik natürlich ist. Der hat also schon auf die Bibel geschworen. Das gibt's also bei uns höchst selten. Und wenn, dann überträgt man das nicht. Man will nicht wirklich, dass sie das also sozusagen alle sehen. Übrigens werden in der medizinischen Ausbildung in Amerika Studenten angehalten, neben der Krankengeschichte des Patienten auch ihre religiösen Hintergründe zu erfahren, um eine bestmögliche Therapie zu finden. Ganz anders als bei uns. Also ich bin noch nie beim Arzt gefragt worden, bist religiöser. Das hätte ich auch sehr degutant gefunden und unglaublich. Aber in Amerika kommt das direkt in der Statistik sozusagen vor. In Österreich, Sie erinnern sich, dass wir in der Volkszählung 2001, alle 10 Jahre haben wir eine Volkszählung. 2001 haben wir noch nach der Religiosität gefragt, hat sich ein bisschen angreifen, gell? Früher hab's auslassen. Seit 2011 und 2021 wird nach dem religiösen Bekenntnis bei unserer Volkszählung nicht mehr gefragt, weil Religion unter eine Privatangelegenheit einer Person ist. Und bei uns in Österreich ist Religion nicht nur Privatsache, sondern es ist sogar Geheimsache. Man will gar nicht, dass der andere... Deshalb kannst du bei uns die Untersuchung nicht machen. Das heißt, du kannst jetzt nicht wissen, ist der glücklich, ob des Glaubens oder hat er andere Faktoren. In Amerika geht das. Sie brauchen deshalb nicht auswandern, das sind auch nicht viel unglücklicher oder glücklicher wie Sie. Aber ich wollte Ihnen das also nur sagen, insofern, es hat vor kurzem Zeit in Deutschland eine erste Untersuchung gegeben mit sehr viel Kritik, wo man versucht hat, auch zu fragen, Menschen, die man operiert hat, nach ihrem religiösen Denken, Fühlen und so weiter, ja. das hat man zuerst ein öffentliches Spital gemacht, na, da ist es gar nicht gegangen. Dann hat man ein Privatspital hergenommen und dann haben ein Teil, deshalb bin ich nicht da, sondern ich bin da, weil ich halt den Ort kenne und einen guten Ruf habe. Aber was spielt die Religiosität für meine Gesundheit, für mein Glück, für eine Rolle? Und trotzdem hat es eine Untersuchung gegeben, wo herausgekommen ist, dass Menschen, die gläubig sind und häufig beten, nach einer Operation schneller genesen und weniger Schmerzmittel brauchen. Jetzt ist das ist so dahingesagt, die Hälfte von Ihnen sagt, das gibt's nicht. Ich kann Ihnen nur zitieren, und Gott sei Dank hat dann Dr. Huber, Präsident der Berliner Ärztekammer, auch dazu gesagt, wenn Religiosität ein Medikament wäre, wäre es längst zugelassen und würde sogar von der Krankenkasse bezahlt werden. Na, auf die Idee sind wir noch nicht gekommen. Auch der Psychologe Nicola Kohl kommt bei der Bedeutung von Religiosität für das Glück zum Schluss: Wer der Religion gegenüber abgeneigt ist, hat ein gesundheitlich größeres Risiko. Ein Nichtgläubiger verfügt über weniger Möglichkeiten, mit schwierigen Erfahrungen und Schicksalsschlägen umzugehen. Zitat Ende. Das bestätigt sogar die größten Skeptiker. Es haben sich ja da einige gleich dagegen ausgesprochen. Aber das zitiere ich Ihnen nicht natürlich. Gell? Es gibt natürlich auch Ärzte, die genau das Gegenteil behaupten. Aber dann müssen Sie einen anderen Vortragenden suchen. Und da hat es übrigens den Professor Sebastian Murken gegeben von der Universität Trier. Der war so dagegen. Der hat in dieser Ärztezeitung geschrieben, also Religiosität kann man nicht wissenschaftlich untersuchen, hat er ja recht natürlich. Gell? Aber er hat dann doch gemeint, Religion lasse sich ja empirisch überhaupt nicht messen. Und da ist man zur Gänze auf die subjektiven Aussagen der Person angewiesen. Aber auch das hat Professor Murken feststellen müssen, dass bei schweren Schicksalsschlägen religiöse Menschen einen Vorteil haben, weil sie eben meinen, in einem Glauben verankert zu sein, und das hilft ihnen bei der Bewältigung dieses schweren Schicksals. Wenn man das so hört, könnte man ja meinen, es sollte dann Religiosität tatsächlich in Zukunft für ein gesundes, glückliches Leben ja fast ärztlich verordnet werden. Aber, und das sagt jetzt die Theologie, diese ärztliche Verordnung hat wenig Aussicht auf Erfolg. Denn Religiosität lässt sich auf verordnetem Weg überhaupt nicht herstellen. Denn gerade in der Absichtslosigkeit von Religion liegt der Schlüssel zum Erfolg. Es gibt den paradoxen Befund, dass gerade die Heilwirkung von Religion dann besonders groß ist, wenn sie nicht zielgerichtet ist. Also es hilft nichts, glauben zu wollen, um glücklich zu werden. Das eigentliche Motiv des Glaubens ist nicht, besonders glücklich zu werden, sondern das eigentliche Motiv des Glaubens liegt ganz woanders. Das liegt nämlich darin, eine Beziehung zu Gott aufzubauen, weil man ihn liebt, weil man ihm vertraut, weil man etwas als Größeres anerkennt, als man selbst einfach ist. Das ist das Motiv des Glaubens. Und das kann natürlich nicht verordnet werden. Es kann nur sein, wenn das eigentliche Motiv des Glaubens ist nicht das Glück, ist nicht die Gesundheit. Das ist so wie mit dem Sex. Wenn Sie, die Erwachsenen, die wissen das besser. Also, wenn es Ihnen beim Sex immer um die Lust geht, dann vergeht sie Ihnen. Mehr wie Nockert gibt's nicht. Das heißt, Lust ist ein Nebenprodukt der Sexualität, aber kann nie zielgerichtet sein. So ist es auch im Glauben. Glaube, die Gesundheit kann nie das Motiv für Religiosität sein, sondern das Motiv für religiös ist Liebe. Liebe zu Gott, zu Menschen, zu allem, was halt dann noch folgt. Und wenn dann sich auch noch das Glück einstellt, na, umso schöner. Aber das war übrigens auch ein Gedanke, den vor 900 Jahren Hildegard von Bingen gehabt hat. Sie hat immer schon gesagt, gesundes Leben nicht um der Gesundheit willen, sondern um der Verherrlichung Gottes willen. Und dann stellt sich halt einfach auch die Gesundheit ein. Es gilt also, nicht gläubig zu sein, um Schmerzen oder Probleme zu beseitigen. Es geht im Glauben nicht darum, etwas zu erreichen. Das Glück ist also nicht das Ziel von Religion, sondern es ist ein herrliches Nebenprodukt. Es ist das, was dann eben noch mehr zur Sinngebung von Religion einfach beiträgt. Im Glauben geht es also um das Vertrauen an einen Gott, an eine höhere Macht, so nach dem biblischen Satz, dein Wille geschehe. Nur wer loslassen kann und sein Schicksal vertrauensvoll in die Hand Gottes legen kann, profitiert von der eigentlich glücklichen, förderlichen Kraft des Glaubens. So ganz überraschend ist das ja nicht. Denn wenn es so wäre, dass der Wille zum oder das Motiv des Glaubens zum Glück führt, wären ja viel mehr Menschen religiös. Schon allein deshalb, diese Rechnung geht halt so nicht auf. So einfach ist der Zusammenhang nicht. Es gibt also keinen direkten Zusammenhang, sondern einen indirekten. Und wenn Sie sagen, ich bin so religiös und trotzdem unglücklich, könnte ich sagen, vielleicht bin ich doch zu wenig religiös. Man könnte es also mit der Religiosität versuchen. Zwei bestimmende Komponenten des Menschseins sind, wie ich mir denke, für diesen Zusammenhang von Religion und Glück verantwortlich. Da gibt es auf der einen Seite die Sehnsucht nach oder bei eigentlich allen Menschen, wenn man sich als geboren erfährt, taucht eben die Frage auf, warum gibt es mich eigentlich? Was hat das Leben jetzt hier für eine Bedeutung? Was hat das Leben jetzt hier für mich für einen Sinn? Nur in Klammer, unser großer Theologe, Frauenarzt Dr. Huber, gell, schreibt jetzt wieder an Next Birchel, und er schreibt jedes Jahr ein Buch, gell, aber jetzt schreibt er eines, wo es um die Sinnfrage einfach geht. Gell. Er wird da immer älter und jetzt stellt er sich halt diese Frage halt immer mehr. Freuen Sie sich auf das neue Buch von Dr. Huber, wo es auch um diese Frage geht, was hat das Leben eigentlich für einen Sinn? Und da kann es eben sein, weil man eben sich diese Frage stellt, dass man natürlich dann auch auf Religion eben einfach draufkommt. Denn in der Religion haben sie sozusagen nicht die Antwort, aber den Weg dorthin, draufzukommen, welchen Sinn möglicherweise das Leben einfach hat. Die Sehnsucht nach dem Sinn draufzukommen, sind die Menschen verankert und Religion hat eigentlich immer versucht, eben eine Antwort darauf zu geben. Ich bringe Ihnen einen der Gründe, warum vielleicht die Faszination des christlichen Glaubens, ob Kirche hin, Kirche her und so weiter, trotzdem ungebrochen ist. Ich meine, das ist jetzt unabhängig von unserer Kirchensituation hier als Theologie, als Weltanschauung, ist sie unüberbietbar. Und Sie können ja selbst auch mitdenken, was das Christentum, der christliche Gedanke, die Botschaft Jesu in die Welt so eingebracht hat. Und eines hat die christliche Botschaft hervorragend verstanden. Sie hat auf die fundamentalste Sehnsucht des Menschen eine Antwort gegeben. Und zwar, es gibt so für alle Menschen diese unstillbare Sehnsucht, ein sinnerfülltes Leben einfach zu haben. Und jetzt sagt auch, dass die Welt und dann die Erfahrung selbst, dass je mehr man sich den anderen Menschen öffnet, umso mehr ist es möglich, auch den Sinn des Lebens zu erfahren. Je mehr man, und der Mensch ist also, sagt man auch, von Grund auf ein Sozialwesen und auf Gemeinschaft angelegt, auf ein Du angelegt. Schon allein durch unser Sein, Vater und Mutter, schon allein zwei Personen. Man kann sagen, das ist jetzt sehr schmerzhaft. Wer in seinem Leben immer nur an sich denkt, ist am Ende des Lebens auch sehr allein. Martin Buber, der große jüdische Theologe, hat gesagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Glück des Lebens besteht in der Hinwendung zum Anderen. Ich sage Ihnen jetzt heilende Sätze, die können sie sich nicht selber sagen, sondern die müssen gesagt werden. Sätze wie, dass ich dich lieben kann, gibt meinem Leben Sinn. Oder, dass du bist, ist besser, als du bist nicht. Wenn sie das von allem Anfang an gehört haben, dann kann es schon sein, dass sie zu einem sinnerfüllten Leben einfach finden. Und das beginnt schon im Kleinkindalter. Das ist es ganz wichtig, die Erfahrung zu machen, dass es gut ist, dass man ist. Es ist besser, man ist, als man ist nicht. Und das können sie eben nur durch andere erfahren. Natürlich können sie sagen, ich bin okay, aber wenn du das sehr oft sagst, brauchst du einen Psychiater. Das heißt, es ist viel schöner, wenn du gesagt bekommst, du bist okay, du bist liebenswert. Und jetzt brauchen sie nicht in ihrer katholischen Bescheidenheit sagen, sondern lassen sie es sich gefallen, dass sie großartig sind, dass Gott sie wirklich großartig geschaffen hat. Wenn sie sagen, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, dann hat ja Gott bei ihnen gepfuscht. Je mehr sie von sich erwarten, je wertvoller sie sich sehen, umso größer Gott. Denn dann ist ihm etwas mit der Schöpfung bei ihnen gelungen. Wenn sie sagen, ich bin nichts, ich habe nichts. Sie spüren also schon, da ist das Christentum angetreten, groß zu werden. Da ist das Christentum angetreten, den Menschen wirklich zu einem glücklichen Leben zu verhelfen. Denn es ist ganz merkwürdig, dass es im christlichen Glauben immer um diese Liebe einfach geht, um diese Beziehung zu anderen. Eine der schönsten Geheimnisse, Glaubensgeheimnisse, ist die Trinität. Nicht einmal Gott ist alleine. Der hat den Buben und den Geist, das heißt die Trinität. Das heißt, schauen Sie sich an, in welcher Beziehung dieses Gefüge zwischen Gott einfach ist. Und wenn wir ein Abbild Gottes sind, dann haben wir eben die anderen, um in dieses Beziehungsgefüge einzutreten. Es ist kein Zufall, dass diese Beziehung zu Gott und zum anderen zum wesentlichsten Gebot des Christentums geworden ist. Nämlich die Liebe zu Gott und die Liebe zu dem Nächsten. Du sollst Gott lieben und deinen Menschen wie dich selbst. Und nicht das, darauf sehr schön oft gehört, gell? Du sollst den Nächsten lieben und nicht dich selbst. Sondern wenn sie sich selbst nicht mögen, dann werden sie halt den anderen nicht wirklich mögen können. Nur wer sich selbst bejahen kann, hat auch Freude an der Bejahung des anderen. Das Engagement für den Nächsten ist sinnstiftend und sinngebend in der christlichen Religion. Die Liebe zum Nächsten führt zu einem größeren Sinngefühl und damit auch zu einem Glücksgefühl in diesem Leben. Es ist kein Zufall, dass die Untersuchungen immer wieder zeigen, dass die Zahl der Menschen, die sich für andere einsetzen, in allen gesellschaftlichen Gruppen groß ist, keine Frage, Gott sei Dank, aber in religiösen Gruppen ist sie um ein Quäntchen halt noch größer. Die Hinwendung zu sozial Benachteiligten ist ein Kennzeichen religiösen Seins und das schafft Sinn, Zufriedenheit, Freude, Gesundheit, ja, und damit auch Glück. Die Erfahrung des Nächsten ist natürlich in einer religiösen Gemeinschaft durch die Struktur möglich. Ich weiß schon, dass es nicht möglich ist, jeden Nächsten zu lieben. Also das Gebot, du sollst den Nächsten lieben, ist schon ein bisschen gewagt. Gell? Das heißt deshalb, weil den Nächsten kennen wir, der sitzt neben uns, deshalb neigen wir auch immer zur Übernächstenliebe oder zu dem, der halt nicht da ist. Wir haben die Türken eigentlich gern, aber sie sind uns noch lieber in der Türkei. Das heißt, ich muss Ihnen schon sagen, so einfach ist es nicht, den Nächsten zu lieben. Sagen kann ich alles. Aber wie geht das in meinem Herzen? Deshalb hat Religion etwas nicht mit dem Hirn allein zu tun, sondern mit dem Herzen. Religion ist nicht ein Wissen des Gehirns, ein Wissen des Intellekts, sondern ein Wissen des Herzens. Das heißt, und da ist es natürlich so, dass wir in einer Gemeinschaft uns schon versuchen, eben auch also diesen Nächsten in unsere Liebe einzubauen. Deshalb hat ja auch das Christentum, vor allem in der Zeit wie jetzt, da ist es uns ja wirklich großartig gelungen,
dass wir also mit unserer Idee der Menschwerdung Gottes so sehr in die Gesellschaft hineingetreten sind, dass die sogar das Fest feiern und nicht wissen, welches Fest. Ich muss jetzt sagen, aber insofern ist es uns gelungen, weltweit die Geburt Christi zu einem epochalen sozialen Engagement einfach zu machen. Ich bin zwar erst wieder kurz in der Wiener Stadt, aber ich war gestern schon, ich muss Ihnen sagen, am neuen Christkindlmarkt. Und soll ich Ihnen was sagen? Also, Sie brauchen nicht hingehen, ihr Zöse in der Nähe. Ich muss Ihnen sagen, mein Herz ist aufgegangen. Sie kommen zum Baum hin. Wissen Sie, was unterm Baum ist? Eine Krippe. Ich bin nach Wien gekommen in den 70er Jahren. Da waren noch unter dem Weihnachtsbaum Rehe und Hirsche. Und wenn wir mit unseren Kindern vom Kindergarten am Vormittag durch den Christkindlmarkt gegangen sind, haben die Kinder gedacht, aha, jetzt kommen die Rehe und die Hirsche in die Stadt. Dann musste ich ihnen sagen, nein Kinder, das wird nicht passieren, sondern wir erinnern uns der Geburt Jesu. Jetzt ist die Krippe unter dem Weihnachtsbaum. Und nicht genug damit, ich gehe dann auf die rechte Seite in diesem Park mit dieser Krippenstraße. Eine zweite Krippe! Ich war mit einem aus der Pfarre dort, dem gesagt, ich glaube, der Ludwig hat irgendeine religiöse Erfahrung gemacht. Denn anders ist das nicht möglich. Wenn Sie sich andere Christkindlmärkte anschauen in Österreich, dann ist A-Krippen. Wer hätte gedacht, dass 2022 am Wiener Christkindlmarkt zwei Krippen sind? Und nicht genug damit? Dann haben Sie auch noch, den gibt es schon seit einigen Jahren, einen Adventkranz von der evangelischen Kirche der Diakonie aufgestellt, in Originalfassung mit den 24 Kerzen. Also ich muss Ihnen sagen, ein Christkindlmarktbesuch ersetzt fast einen halben Gottesdienst. Und wenn Sie sich dann noch die Krippen auch anschauen, dann also, ich sage Ihnen nur, hier ist ein Christ. Natürlich ist es nicht immer klar, dass die das auch so bewusst feiern. Ich weiß das natürlich auch, gell? Aber der Ansatz ist schon da. Und es ist dies, und mit dem Angebot des Weihnachtsfestes hat der christliche Glaube eine Antwort auf die Sehnsucht des Menschen gegeben nach Beziehung. Es wird nicht wenige geben, die sich wünschen, dass sie um die Weihnachtszeit zusammen sind. Mit den Menschen, die sie besonders lieben. Das ist auch ein Motiv von Weihnachten. Dass man mit den Menschen zusammen ist, die man besonders gerne hat. Wir Christen feiern das natürlich bei jedem Gottesdienst. Versuchen wir natürlich auch so ein bisschen diese Erfahrung der Nähe Gottes darzustellen, wenn das feierlich gestaltet ist und so. Also diese, und wenn man auch durch die Art des Gottesdienstes angesprochen wird, angerührt wird durch die Musik, durch das ritualisierte Beten, durch die Schönheit des Gotteshauses. Also ich denke mir selten eine Stadt mit so viel, auf so engstem Raum, zusammen mit so vielen schönen Kirchen wie wir in Wien. Die Schönheit allein ist es nicht, aber sie hilft uns, den zu erahnen, der hier eben angebetet und verehrt wird. Und es ist Transzendenzerfahrung einfach möglich. Ich habe mir gestern auch auf dem Christkindlmarkt gedacht, das ist unglaublich, wie sehr einem so etwas das Herz berührt, weil ich muss Ihnen noch etwas sagen. Ich bin immer, warte, wenn du Zeit hast, kommst du auf die komischsten Ideen. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten früher eine Krippe, die ist in der Seite gestanden und da waren keine Hirten. Und jetzt bin ich dann zu dieser Informationsstelle gegangen und habe gesagt, bei der Krippe fehlen die Hirten, wann kommen denn die? Hat er gesagt, es stehen die heiligen drei Könige dort. Habe ich gesagt, ja, aber vorher waren die Hirten. Dann habe ich gesagt, woher wissen Sie das? Da habe ich gesagt, das steht in der Bibel. Dann hat er eine andere gefragt, dann hat die Antwort war damals, wissen Sie, je weniger Figuren dort stehen, umso weniger kann in der Nacht zerstört werden. Angeblich hat man manchmal Figuren. Also das war so die Ausrede. Was soll ich da sagen? Jetzt stehen Hirten dort und Könige. Was fehlt aber jetzt? Ochs und Esel. Jetzt bin ich aber nicht zur Information gegangen, weil davon steht in der Bibel nichts. Das heißt, also Sie spüren, Es ist ganz unglaublich, in welcher Weise halt hier Christentum auch so in das Volk hineinwächst. Deshalb ist es schön, dass man alt wird, weil da kann man doch noch einiges erleben. Gell? Wenn Sie früh sterben, erleben Sie in Wien religiös wenig. Aber wenn Sie lang leben, gibt es eine gewisse Veränderung. Und hier können auch Kirchen wirklich Kraftquelle bei eigenem Leid in schweren Zeiten einfach sein. Ich habe hier ein Beispiel, wenn Sie einmal in der, aber in der Kinderklinik des öffentlichen Krankenhauses in Linz sind, dann liegt dort in der Kapelle ein Buch auf und in diesem Buch tragen Eltern oft während der Operation ihres Kindes ihre Gedanken ein, all ihre Ängste, ihre Wünsche nach Heilung ihres Kindes. Und da kommen ihnen auch immer wieder Gedanken an Gott. Sie sollten sich einmal dieses Buch eben anschauen. Es ist ganz unglaublich, wie die Sehnsucht hier aufkommt nach einer Religiosität, nach Sehnsucht, dass Gott hier helfen möchte. Aber ich darf Ihre Gedanken hier nicht allzu strapazieren. Die Heilwirkung des Glaubens in einer Gemeinschaft kann natürlich auch an Grenzen stoßen. Man kann sich auch von Gott im Stich gelassen fühlen. Man kann auch mit Gott hadern. Aber ich muss Ihnen sagen, das ist nicht nur legitim, sondern wissen Sie, was das bedeutet? Wenn Sie mit Gott hadern, so diesen prophetischen Zorn hat man biblisch gesagt, dann heißt das, dass Sie wirklich an einen lebendigen Gott glauben. Je mehr Sie mit ihm hadern, umso mehr erwarten Sie von ihm, dass er es doch ändern könnte. Denken Sie nur an Jesus in der Todesstunde. Die Evangelisten haben uns überliefert, was er hier gesagt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mehr hadern mit Gott kann man fast nicht. Aber dann die religiöse Erfahrung. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Das alles zeigt die Bedeutung von Religion auf der seelischen Ebene. Ich kann Ihnen aber auch noch einen theologischen Grund nennen für ein verstärktes Glücksgefühl durch den Glauben. Und jetzt muss man halt das auch theologisch sehen. Was ist das, was in der Religion, in allen Religionen, aber halt, jetzt spreche ich über das Christentum, im Christentum verkündet wird? Nämlich die Liebe zum Nächsten, aber auch natürlich die Liebe zu Gott. Unser Hauptzeichen des christlichen Glaubens ist das Kreuz. Und wir haben hier eine horizontale und eine vertikale. Die horizontale meint schon natürlich die Liebe zueinander. Das ist die Sinnstiftung unserer Pfarrgemeinde. Aber das Horizontale ist diese Verwurzelung in Gott. Das heißt, wir sind also die, die das Wort Gottes in dieser Welt halt lebendig halten. Wenn sie es nicht tun, wenn wir es nicht tun, tut es niemand. Deshalb sind beide Balken im Christentum ganz, ganz entscheidend. Und Sie können nicht Christ sein und sagen, ihr beide leid gern zum Christentum. Das ist alles in Ordnung und schön und richtig, können das machen. Aber zu einem religiösen Leben gehört auch die zweite, die horizontale, die vertikale Komponente einfach dazu. Dieses Verwurzeltsein in Gott. Und man darf sich schon fragen, wie konnte es sein, dass eine Botschaft wie der christliche Glaube die Welt so sehr fasziniert hat und das schon seit mehr als zwei Jahrtausende oder fast zwei Jahrtausende. Es sind heute mehr denn je Menschen im christlichen Glauben, die das Sinn, Beheimatung und Glück finden. Noch nie gab es so viele Christinnen und Christen auf der Welt wie zu unserer Zeit, auch wenn man die Mitläufer zählt, aber die gibt es in allen Religionen. Das heißt, es muss schon so sein, dass viele Menschen, zahllose Menschen, unendlich viele Menschen mit diesem Glauben glücklich geworden sind. Und dabei muss man also sagen, woher kommt diese Lehre? Haben Sie sich schon einmal gefragt? Diese Lehre kommt, und das hat mich immer schon irgendwie irritiert auch. Sie kommt nämlich vom Rande des römischen Weltreiches, in den letzten Gebieten der Römer, wo es keine großartigere Kultur in dem Sinn mehr gab, wo wir keine Kultstätten, keine keine Denkstätten stattfinden. Das Christentum kommt nicht aus einer der großen Denkagenturen der damaligen Welt, wie zum Beispiel, wenn Sie an Alexandrien denken, Ephesus denken, Athen denken oder auch Rom denken. Nein, es kommt von der Gegend um See Genezareth. Ich muss ja sagen, wenn es das Christentum nicht gäbe, ich kenne den See gar nicht. Aber durch das Christentum ist halt auch dieser See. Von dort ist dieser Glaube gekommen, wende dich dem Nächsten zu und wende dich Gott zu. Und zwar vor allem durch oder ausschließlich, wie unser christlicher Glaube angefangen hat, mit dieser Person Jesus von Nazareth. Es ist ganz unglaublich, dass wir eigentlich von dieser Person, was wir wissen, wissen wir eigentlich nicht von ihm. Sie wissen schon, dass Jesus ja keinen Brief, keinen Text, keine einzige Zeile geschrieben hat, hinterlassen. Wir haben kein Bild von ihm. Wir wissen nicht, wie er ausgeschaut hat und so weiter. Ich kann mich erinnern, wir haben nur durch die vielen, vielen Jesus-Darstellungen eine ungefähre Ahnung. Er dürfte schon ein sehr ansehnlicher 30-jähriger Jude gewesen sein. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren hat man in Israel bei Ausgrabungen so einen Totenschädel gefunden, in der Nähe der sogenannten Auferstehungskirche. Und die jetzt haben natürlich einige gesagt, also das wird Jesus, also das kann ja vielleicht Jesus sein. Und dann hat man durch die Computertomographie, konnte man aus diesen Backknochen, konnte man das Gesicht formen. Und dann war das aber so optisch, so unansehnlich, dass man gesagt hat, nein, das war er nicht. Und dann hat man das ad acta gelegt, weil wir ein ganz bestimmtes Bild einfach haben. Denn selbst er hat uns ja nichts überlassen. Wir haben nur Texte von Menschen, die von ihm begeistert waren. Und wenn Sie die Heilige Schrift kennen, alle 27 Texte, nicht alle gleich, lesen sich ja manche wie Liebesbriefe. Da spürst direkt, wie gern der den Christen glauben hat, wenn du diesen Brief liest oder dieses Evangelium oder diese Perikope. Und wenn ich Ihnen vorher sagen durfte, dass der Mensch sich nach nichts so sehr sehnt wie nach Beziehungen, dann hat dieser Jesus diese Sehnsucht der Menschen aufs Äußerste befriedigt. Ich muss Ihnen sagen, das war es, was die Menschen damals von den Aposteln über die Jünger, über die Frauen, alle doch sehr angesprochen und im Letzten auch sehr glücklich gemacht hat. Jesus war das, was wir heute so neudeutsch ein Beziehungsgenie nennen würden. Wie er den Menschen begegnet ist, wie er auf sie zugegangen ist, wie er auch diese Sehnsucht der Menschen eingelöst hat. Manchmal sind Wunder Ausdrücke, dass er sehr deutlich diese Wünsche der Menschen einfach erfüllt hat. Zahllos sind die Erzählungen über seinen Umgang mit dem Nächsten. Gerade weil er zur Liebe aufgerufen hat und die auch selbst vorgelebt hat. Ich habe mir gedacht, ich würde Sie gerne in diese Zeit hineinführen, um Ihnen zu verstehen zu geben, wie er bei den Menschen angekommen ist. Ich muss aber gleichzeitig sagen, nicht bei allen. Damals wie heute sind Sie nicht unglücklich. Wenn zum Beispiel aus Ihrem eigenen Familienkreis Sie mit so viel Vorbildcharakter Glauben vorgeben und bei den Kindern sich das anders entwickelt. Versuchen Sie nicht, das als Ihre Schuld zu sehen. Es ist nicht Ihre Schuld. Glaube ist der Freiheit anheimgestellt. Und hier ist Glaube immer eine persönliche Entscheidung. Die Erziehung allein ist es in dem einfach nicht. Aber die Beziehung, die Jesus zu den Mitmenschen aufgebaut hat, muss in einer unglaublichen Faszination und in einer Art gewesen sein, wie er sich auch unvergesslich gemacht hat. Es ist ja kein Zufall, dass nach dem Tode Jesu, nachweislich am Kreuz gestorben, begraben und so weiter, mit der Zeit die Idee, wir haben gesehen, er ist gestorben. Es ist grabgelegt, aber das kann nicht alles sein. Er lebt. Und das war so ein Glaubensgedanke, der mit der Zeit entstanden ist. Und da hat man gesagt, der war ja als Mensch sowas von unglaublich, dass man gesagt hat, der war fast ein bisschen mehr wie ein Mensch. Und dann ist die Idee aufgekommen, der war
der war Gott. Das hat der Petrus alles so deutlich, wie ich es jetzt gesagt habe, noch nicht gewusst. Sondern das ist eine Entwicklungsgeschichte. Glaube ist ja eine Entwicklungsgeschichte. Das ist nicht wie ein Schlüsselbund, den sie haben und jetzt habe ich ihn. Sondern der Glaube entwickelt sich. Und hier hat er ja Sachen auch erzählt. Also sehr berührt mich diese Geschichte, weil ich nie in die Situation komme. Wie er von dem guten Hirten gesprochen hat, und da hat er gesagt, ein Hirte hat 100 Schafe. Und wenn am Abend ein Schaf fehlt, lässt er die 99 sein und sucht das Hundertste. Und ich habe immer gedacht, wenn ich so Schafhirte wäre und sie am Abend in den Stall treibe, ich denke mir, sein Effü. Ich würde gar nicht merken, dass ein Schaf fällt. Ich zähle doch nicht 100 Schafe. Wissen Sie, und das hat schon eine ganz andere Bedeutung. Er hat die 99 stehen lassen und hat das 100. Schaf gesucht. Wenn Sie das 100. Schaf sind, kann Sie das glücklich machen. Wenn Sie die 99 Schaf sind, werden Sie vielleicht ärgerlich und eifersüchtig. Aber jeder von uns, jeder von Ihnen ist einmal das 100. Schaf, das sich verirrt. Und dann können Sie sicher sein, dass Jesus Ihnen nachgeht. Auf die Idee, so eine Geschichte zu erzählen, musst du halt einmal kommen. Und am schönsten zusammengefasst hat das natürlich der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, wo er eben über Glaube, Hoffnung und Liebe gesprochen hat und wo er gesagt hat, das Größte aber unter ihnen ist die Liebe. Und da schließt sich wieder der Kreis, was auch die Psychologie meint. Sinnerfüllung im Leben erfährt man einfach durch die Hingabe zum Nächsten. Das ist auch die Botschaft unseres christlichen Glaubens. Die Beziehungsbegabung Jesu ist aufgeschrieben worden in den heiligen Texten. Und ich habe mir gedacht, weil ich jetzt gerade weiß, dass Sie alle diese Erzählung schon kennen, habe ich aus der Fülle der wunderschönen Beziehungsgeschichten eine ausgesucht, die so ein bisschen passt und so weiter, aus dem Johannesevangelium. Deshalb Johannesevangelium, weil so viele Frauen da sein kann. Und das Johannesevangelium liest sich ja mit den Augen und den Ohren und dem Herz einer Frau noch einmal so schön. Er hat zum Beispiel, wenn wir nur das Johannesevangelium hätten, wüssten wir die Namen der 12 Apostel nicht. Kein einziges Mal kommt da die Aufzählung der 12 Apostel vor. Da hast du immer nur, und es folgten ihm die 12. Du warst nicht mehr. Bei den anderen Evangelisten, da kommen dann die Namen Petrus, der Bruder, weißt du, da kommen alle. Bei Johannes heißt er, und es folgten ihm die 12, und Maria, seine Mutter, und Maria aus Magdala, und die Maria, und die anderen, und viele Frauen. Da kommt Freude auf. Ich muss Ihnen sagen, das erste Wunder im Johannesevangelium, Kapitel 2, Hochzeit zu Kanaan, auf Veranlassung seiner Mutter, einer Frau. Das letzte Wunder im Johannesevangelium, Toterweckung des Lazarus, auf Veranlassung von zwei Frauen, Maria und Martha. Ich bedauere sehr, dass wir in unserer neuen Messordnung einfach kein Lesejahr D haben. Denn eigentlich haben wir ja auch das Johannesevangelium. Aber Sie wissen, das hat uns die Kirche ausgespart. Ich kenne die eigentlichen Gründe nicht. Ich habe nur einen Verdacht. Das heißt also, Sie spüren. Aber ich muss Ihnen auch sagen, unser Kardinal, der ja da ein bisschen mitgearbeitet hat, der hat uns versprochen, wenn es die neue Ordnung gibt, wird es auch ein Lesejahr D mit dem Johannesevangelium geben. Deshalb ist es schön, alt zu werden. Das ist da, aber dann müssen wir schon sehr alt werden, dass ich das so noch erlebe. Und so möchte ich Sie jetzt zum Schluss in die Erzählung des Kapitels 8 bei Johannes einführen. Viele, die von Ihnen in Israel waren, haben diese Stelle originär an den Mauern des Tempels natürlich erzählt bekommen. Da ist es noch einmal so schön. Aber es ist auch sehr schön hier in den alten Mauern des Schottenstiftes. Ganz kurz die Situation.
Es war also so, dass Jesus von den 70 Wanderpredigern, die es damals ungefähr gab, der berühmteste war. Und der halt also den großen Zuspruch bekommen hat. Und der halt die jüdische Obrigkeit schon irgendwie aufgeregt hat. Der Sanhedrin war nicht begeistert über ihn und es nahte jetzt wieder das Pessachfest. Und jetzt haben sie, jetzt kommt er wieder nach Jerusalem, wird wieder Unruhe machen. Und, so. Und jetzt wollten sie diese, nicht alle 70, aber doch einige, wollten ihn einfach nicht mehr lebend sehen. Und so haben sie sich gedacht, wir müssen ihm eine Falle stellen, damit das Volk, weil das haben sie gespürt, das Volk hat ihn gern. Wissen Sie, das regt mich schon auf, wenn die Pharisäer haben die Tora ausgelegt, Jesus hat die Tora ausgelegt. Bei den Pharisäern hat sich das Volk geärgert, bei Jesus haben sie sich gefreut. Was macht er anders? Das Nächste ist immer gleich. Da fällt mir ein, das ist auch bei Sonntagspredigten so. Wir haben in allen Kirchen dasselbe Evangelium. In manchen Kirchen schloss ein, in manchen Kirchen wirst du also befreiend und beglückt herausgehen. Was für eine schöne Homilie, was für eine schöne Predigt. Und jetzt haben sie sich gedacht, wir müssen ihm vor dem Volk, müssen wir Jesus bloßstellen. Und weil die ja Studierte waren und so weiter, gescheit waren auch, die haben halt gedacht, sie sind gescheit, gell? Haben sie sich halt eine besondere Szene ausgedacht und jetzt führe ich sie auf den Tempelplatz in Jerusalem. Sie müssen sich vorstellen, es ist wieder Sabbat, Jesus am Tempelplatz predigt, das Volk und so. Und der legt die Tora aus und die Leute in der Kreuz und so. Weißt du, also so halt, wie man halt religiös redet, dass du alle Gefühle angesprochen werden. Vom Nachdenken über Lachen, über sich ärgern, über sich fragen, du musst nicht mit allem einverstanden sein. Aber das Volk scharte sich um ihn. Und dann plötzlich sehen sie, von unten herauf kommen hohe Priester, Pharisäer, Schriftgelehrte, auf Jesus zu. Das Volk weicht zurück, macht den Gang frei und vor ihm haben sie, wie es dann eben heißt, eine sogenannte Ehebrecherin. Jetzt fragen Sie sich, wie kennt man eine Ehebrecherin? Also Ehebrecherin im Jüdischen ist etwas anderes als bei uns. Das Judentum ist ja eine Familienreligion. Und da ist das Wesentliche, die Weitergabe des Glaubens passiert im Judentum in der Familie. Und wenn jetzt eine Frau kommt und von außen diese Familie stört, ja, dann bringt sie nicht nur die Familie durcheinander, sondern gefährdet auch die Weitergabe des jüdischen Glaubens. Deshalb gab es seit Mose ein Gesetz, diese Frau kann natürlich gesteinigt werden. Weil sie nicht wegen ihrem moralischen Fehlverhalten, das hätten die Juden noch, ist schon so, gell? Sondern weil es eine Gefährdung der Weitergabe des Glaubens ist. Das Christentum ist keine Familienreligion. Wir sind eine Gemeindereligion. Wir haben eine Kirche, da haben wir einen Pfarrer. Zurzeit haben wir mehr Kirchen wie Pfarrer und herum eben eine Gemeinde. Wir können ohne Pfarrer nicht weiter existieren. Judentum kann ohne Familie nicht existieren. Wir können ohne, Sie können ein christlicher Single sein und von Anfang bis zum Schluss Christ sein, ein jüdischer Single. Das ist also sehr schwer möglich. Da denkt man sich was über den. Das heißt, wichtig ist jetzt, dass es dieses Gesetz im Judentum gab, weil eine Ehebrecherin halt die Familie gefährdet und die Weitergabe des Glaubens konnte sie gesteinigt werden. Und jetzt fragen Sie sich, wie erkennt man so eine Frau? Ich bin zwar nur Theologe, aber wenn ich manchmal eine Frau am Gehsteig sehe, kann ich auch unterscheiden, ob die auf die Straßenbahn wartet oder auf was anderes. Das heißt, irgendwie kennt man das. Und jetzt kommt diese Frau und die Pharisäer stehen dahinter und jetzt stellen sie ihm eine Frage und sagen, was soll mit dieser Frau geschehen? Ich sage Ihnen etwas, das ist eine typische Fangfrage und keine Informationsfrage. Denn die Schriftgelehrten wissen natürlich, was mit dieser Frau geschehen soll. Na, sie gehört gesteinigt. Das kenne ich als Theologe. Manchmal kriege ich auch so Fragen, das sind so Prüfungsfragen, wo der andere schon weiß, ja, was die richtige Antwort ist. Und da sage ich schon, fragen Sie mich nicht, Sie wissen es selber besser wie ich. Dann komme ich um die Frage herum. Denn manchmal will man mich ja auch testen. So war es bei Jesus auch. Man hat gesagt, Herr, was soll mit dieser Frau geschehen? Denn ich muss Ihnen sagen, was immer Jesus sagt, es ist zu seinem Verderben. Wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ich weiß, diese Frau ist eine Ehebrecherin und seit Gesetzes Mose steht, sie muss gesteinigt werden, weil sie die Weitergabe des Glaubens gefährdet. Wenn er jetzt das sagt, erfährt das Volk, siehst du, die Nächstenliebe Jesu hat auch eine Grenze. Bei der Gefährdung der Familie hört sich die Nächstenliebe auf. Grenzenlos ist seine Liebe auch nicht. Wenn er jetzt umgekehrt aber sagt, naja, ihr müsst bedenken, woher kommt denn die Frau? Selber kein Vater, alleinerziehende Mutter, die auch schon dasselbe gemacht hat, sie konnte nichts dafür, dass sie so geworden ist. Wenn er in diesen psychologischen Unschuldswahn verfällt, dann würde das ja bedeuten, dass er sich gegen das Gesetz Mose stellt. Und jetzt muss ich Ihnen eines sagen, ich bin mir nicht sicher, ob Jesus damals die Konkurrenz gegen Mose gewonnen hätte. Es gibt zwei große Propheten, Mose und unter anderem Elia auch, die also diese schlechten Autoritäten waren. Gegen die hätte vielleicht Jesus, also was immer er gesagt hätte, es wäre zu seinem Nachteil gewesen. Aber Sie kennen die Lösung ja schon, gell? Was Jesus jetzt macht, zuerst macht er ja, dann sagt er auch, er geht schon auf die Frage ein, aber er ist ein Gefragter, Herr, was soll mit dieser Frau geschehen? Und er gibt jetzt die Frage zurück und er sagt, wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Meine Damen und Herren, damit liegt die ganze Moral unseres christlichen Glaubens in diesem einen Satz. Bedenken Sie das bei jedem Urteil, das Sie über andere Menschen einfach fällen. Und Sie werden sehen, wie schwer das einfach ist. Und jetzt macht Jesus etwas, eine der größten Gesten, wo man erahnen könnte, er ist nicht der Mensch, sondern er ist wirklich Gott. Er macht jetzt etwas, er gibt den Menschen die Möglichkeit, unentdeckt ihre Schuld einzusehen. Und wissen Sie, was er macht? Johannes berichtet, und Jesus bückte sich und zeichnete etwas in den Sand. Ich werde Ihnen das jetzt auch vorspielen und Sie werden merken, was passiert. Wenn ich mich jetzt niederbücke und in den Sand schreibe, dann verschwinden Sie mir aus Ihren Blicken. Das heißt, ich ermögliche Ihnen und damals unentdeckt Ihre Schuld einzusehen und wegzugehen. Großartiger kann man mit der Schulderfahrung von Menschen nicht umgehen. Jesus gibt den Menschen die Möglichkeit, unentdeckt in sich zu gehen und wegzugehen. Und sie machen das auch. Und am Schluss bleibt nur diese eine Frau übrig und dann steht Jesus auf und sagt, hat dich jemand verurteilt, Frau? Und sie sagt, niemand, Herr. Und dann sagt er, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Christinnen und Christen, es ist anzunehmen, dass diese Frau, die ja um ihre Schuld gewusst hat, von diesem Augenblick an nicht ahnen konnte, dass sie in ihrem Leben so eine Begegnung mit so einem Menschen einfach hat. Denn das hat sie in ihrem Leben nicht erwartet, dass so jemand mit ihr umgeht. Und so ist bei all ihrem Leben Schmerz, Lebensfreude, was auch immer, auch sehr viel Glücksgefühl aufgetreten, dass ich das noch erleben darf, dass einer, der ich ja nicht fehlerfrei war, der es mir so etwas sagt. Und ich muss Ihnen sagen, solche Erzählungen haben unseren Glauben groß gemacht und das Christentum heilig. Das ist es, was es wert ist, dass das Christentum auch im 21. Jahrhundert noch Bestand hat, weil es wirklich imstande ist, Menschen aus einer traurigen Situation, aus einer verzweifelten Situation, ihm einfach froh zu machen und sie vielleicht auch glücklich zu machen. Liebe Christinnen und Christen, ganz herzlich wünsche ich Ihnen, dass Sie auch immer wieder Ihren christlichen Glauben, unseren christlichen Glauben als ein Motiv des Glücks erleben. Das wünsche ich Ihnen und uns aus ganzem Herzen. Dankeschön.
Wir hatten als Thema, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Du hast uns dankbar und glücklich gemacht heute Vormittag. Danke. Sehr humorvoll, immer wieder. Ja, und jetzt gibt es von Ihrer Seite aus Fragen. Das hatten wir noch nie. Das heißt, es wurde alles gesagt und alle gehen dankbar und glücklich nach Hause. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Vormittag. Ich sage noch einmal ein herzliches Danke und nächste Woche, wie gesagt, eine Personenänderung, Themaänderung, keine. Ich freue mich auf das Wiedersehen nächste Woche. Dankeschön.